Herzlich willkommen beim Podcast Miracle Mind. Mein Name ist Jakob Fuchs und ich freue mich über alle Maßen, dass du hier bist. Ja, es weihnachtet sehr und da habe ich mir gedacht, das ist doch ein passender Anlass, um ein wenig über den Mythos oder Mythen generell zu sprechen und auch über die ursprüngliche Bedeutung und ja, was Mythen heutzutage für uns sind oder besser gesagt leider nicht mehr sind. Denn auch Weihnachten hat ja mythische Ursprünge bzw. mythologische Bezüge und das werden wir uns heute genauer anschauen. Nämlich werden wir erstmal den Blick nehmen, dass wir Menschen eigentlich immer nach Wahrheit suchen und was ein Mythos damit zu tun hat. Was der Mythos im Laufe der Zeit für einen Bedeutungswandel hier unterlegen ist, die ursprüngliche Funktion von Mythen und was der moderne Mensch jetzt nämlich macht, nachdem er, hier schon kurzer Spoiler, leider keine Mythen mehr hat, beziehungsweise keine bewussten. Und warum wir aber Mythen brauchen, damit wir einen tiefen Sinn haben. Ja, und was letztendlich die Lösung ist für dieses Problem, für diesen inneren Konflikt, in dem wir moderne Menschen uns aktuell befinden. Ja, lass uns loslegen. Wahrheit. Wahrheit ist ein großes Wort. Und wir Menschen sind seit, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, seit wir Menschen gedenken, auf der Suche nach Wahrheit. Also ich persönlich bin der festen Überzeugung, seit der erste Mensch wirklich realisiert hat, dass er lebt. Also wir sagen ja, wir Menschen sind also stolz auf unser Denken und dass wir hier ein höheres Bewusstsein haben, dass wir reflektieren können, hey, ich lebe, wow, krass. Und seit wir Menschen eben begonnen haben zu reflektieren, dass wir am Leben sind, haben wir uns natürlich auch gefragt, okay, was ist denn dieses Leben hier überhaupt? Wie komme ich denn hierher und wo gehe ich hin, wenn ich wieder dieses Leben verlasse? Und das ist letztendlich auch der Ursprung der Suche nach Wahrheit. Ja, wir Menschen wollen einfach dieses Leben verstehen. Wir wollen wissen, was soll das hier? Ja, warum sind wir hier? Warum das Ganze? Und im Laufe der Menschheitsgeschichte, die im Vergleich zur irdischen Geschichte sehr, sehr kurz ist, gibt es verschiedene Wege, die wir Menschen gegangen sind, um Wahrheit zu generieren. Und der traditionelle Weg war über unsere Intuition. Also ich habe ja Ethnologie studiert und Religionswissenschaft und habe mich in diesem Kontext auch sehr viel mit traditionellen Kulturen, traditionellen Gesellschaften und einfach dem traditionellen Funktionsweisen, wie unser Bewusstsein, wie wir Menschen einfach Wissen und Wahrheit generiert haben, beschäftigt. Und so ein klassisches Stichwort ist das Schamanentum. Man kann nicht von dem Schamanen sprechen, sondern Schamanentum. Es gibt ganz viele unterschiedliche Facetten von Schamanentum, aber allen gemein ist, dass der Schamane ein Spezialist für die Welt jenseits unserer Sinne ist. Also er kann mit Göttern und Geistern in Kontakt treten und kommunizieren und kann Wissen empfangen, das sich unseren Sinnen verbirgt. Und in diesem Kontext sind auch ganz viele Mythen entstanden, also über intuitive Erfahrung. Man kann also sagen, der Mythos ist eigentlich das traditionelle Werkzeug des Menschen, sich die Welt zu erklären. Ja, also dann wirklich auch, wie wir es ja zum Beispiel auch aus dem Christentum kennen, obwohl wir da noch später drauf kommen, das Christentum ist kein klassischer Mythos mehr, sondern schon eine Weiterentwicklung, aber auch im Christentum haben wir ja hier die Entstehungsgeschichte der Welt, also die Schöpfungsgeschichte, wie Gott die Welt erschaffen hat und so weiter. Und das erklärt uns Menschen oder hat vielen Menschen früher immer erklärt, okay, wie ist denn diese Welt entstanden und wie bin ich in diese Welt gekommen? Und dann haben wir schon wieder ein großes Stück Wahrheit konstruiert. Und das haben eben, und das ist das Interessante, dass jede Kultur und jede Gesellschaft hier auf diesem Planeten, also alle Menschen, die wirklich denken können, was ja uns allen Menschen gemein ist, haben irgendwelche Geschichten, haben irgendwelche Erzählungen, haben irgendwelche Mythen entwickelt, wie sie sich diese großen Fragen, diese großen Mysterien des Lebens, also wo komme ich her, warum bin ich hier, was bin ich eigentlich, wo gehe ich hin, wenn ich sterbe, wie sie sich diese großen Mysterien erklärt haben. So, soweit, so gut. Also wir haben einen traditionellen Mythos, der wurde eben über eine kulturelle Instanz empfangen, wie eben den Schamanen, kulturelle Spezialisten, und die Gesellschaft lebt in diesem Mythos und alles ist gut. Und ja, wir haben einfach eine Wahrheit, die jeder so glaubt. Doch wir Menschen, wir folgen ja auch diesem, wie sagt man, diesem, ja, diesem Impuls, den wir generell im ganzen Kosmos beobachten können. Also, dass wir immer mehr Komplexität entwickeln, die Evolution, die eben nicht nur biologisch ist, sondern eben auch unser Bewusstsein betrifft. Und dementsprechend entwickelt sich auch unser Bewusstsein weiter, und die Menschen haben sich nicht zufrieden gegeben damit, mit traditionellen, mündlich überlieferten Mythen, sondern es sind neue Wege entstanden, um sich die Welt zu erklären. Und so dieses ursprünglichste Mittel, Geschichten weiterzutragen, sind einfach, ja, ist über Worte. Also letztlich mündlich überlieferte Mythen, mündlich überlieferte Religion. Es hat sich aber dann im Laufe der Zeit eben hier Monotheismus und Schriftreligion herausgebildet, also sowas wie eben das Christentum, wo es einen Religionsstifter gibt oder mehrere Religionsstifter, die einfach das heilige Wort, die Offenbarung festgehalten haben, und in dieser heiligen Schrift steht die Wahrheit drin. Das hat den Vorteil, dass es einfach das Ganze zentralisiert, dass es auch machtpolitisch einfach ein Zentrum schafft und dass es einfach ein für alle Mal die Wahrheit festgeschrieben ist. Es hat aber leider auch denselben Nachteil, dass die Wahrheit einfach festgeschrieben ist und sich nicht mehr verändern kann. In der Schriftreligion, ne, die hat den Anspruch, das ist das Wort Gottes, und das ist einfach so und das darf sie nicht verändern, weil es ist ja die ursprüngliche heilige Wahrheit. So, jetzt haben wir das Problem, das wir ja heute auch haben, nämlich den Konflikt zwischen Wissenschaft und Schriftreligion, weil die Religion darf sich ja nicht anpassen, weil das ist ja das Wort Gottes, das ist ja die Wahrheit, und deswegen ist sie halt einfach in vielen Bereichen einfach nicht mehr up to date. Das Problem hat die mündlich überlieferte Religion nicht, weil die kann sich immer wieder anpassen und mit der Zeit gehen. Jedenfalls haben wir jetzt im Mittelalter, also auch das Mittelalter hat auch noch, hier das europäische Mittelalter hat auch noch mythische Züge eben gehabt und hat über die Schriftreligion Wahrheit generiert, aber das war schon lang nicht mehr so dynamisch wie die ursprüngliche mündlich überlieferte Religion. Und vor allem ist es auch nicht mehr so, dass jeder Kulturteilnehmer einfach selbst für sich intuitiv über ekstatische Zustände, die tiefere Wahrheit empfangen konnte, sondern es gab vielleicht wenige Propheten oder irgendwelche Medien oder später Heiliggesprochene, die immer noch irgendwelche Informationen empfangen haben, aber in der Regel war das jetzt einfach festgezimmert, und hier, da ist die Religion, die kannst du nicht mehr live am eigenen Leib in dir erfahren, sondern es ist etwas, was dir von außen, von deinem Expertentum vermittelt wird. Und vor allem, ich habe schon kurz angesprochen, hatte einfach das Ganze auch einen machtpolitischen Anspruch. Also wenn jetzt irgendjemand eine Offenbarung hatte, die sich mit dem Christentum gedeckt hat, wow, wunderbar, super cool, hey, toll, vielleicht wirst du sogar ein Heiliger. Wenn nicht, wenn du andere Sachen erzählt hast, dann hättest du ein großes Problem oder hast ein großes Problem gehabt, weil dann der Klerus dagegen vorgegangen ist. Also da kommt dann auch dieses Ganze, ne, Hexenverbrennung und so weiter. Es gibt einfach nur eine Wahrheit und die Wahrheit muss verteidigt werden, und alles andere ist böse, Teufelswerk und muss, ja, zerstört werden, muss brennen. Das war das Mittelalter, also die Wahrheit wurde, oder auch noch die ekstatische, mythologische Wahrheit wurde machtpolitisch einfach besetzt. Und Ekstase oder halt diese intuitive Wirklichkeitserfahrung, von der ich ja vorher gesprochen habe, auch der Schamane, der einfach den Kontakt zu dem, was jenseits der unserer Sinne, also zu dem, was jenseits unserer Sinne liegt, hat oder hatte, der war immer noch da. Und es war immer noch eine adäquate, also eine etablierte Form der Wirklichkeitserfahrung. Und das Ganze hat sich dann aber mit der Aufklärung gewandelt, weil dann einfach die Rationalität ganz stark in den Vordergrund gerückt ist. Also es gibt auch den berühmten Ausspruch von René Descartes: Ich denke, also bin ich, und alles, was ich nicht denken kann, das bin ich nicht, so ungefähr. Und also jetzt überspitzt, und letztendlich hat es auch dazu geführt, also die Aufklärung hat unsere Welt entzaubert. Sie hat alles aus unserer Welt heraus rationalisiert, was nicht mit dem Verstand greifbar ist. Ja, das sehen wir sehr schön am Beispiel des christlichen Weihnachtsfests. Es hat ja auch mythologische Züge, ja. Also es ist ja wirklich auch etwas, was die Welt erklärt, einfach weil es Aussagen über die Grundstruktur der Welt sagt, nämlich dass Gott, also der Erschaffer von allem, seinen Sohn hier an diesem heiligen Abend auf die Erde geschickt hat. So. Und ganz viele Menschen heutzutage feiern immer noch Weihnachten, es ist ein Riesenkonsumfest mittlerweile auch geworden, aber auch einfach, um die Tradition zu ehren, um mit den Freunden, Verwandten, mit den Liebsten einfach eine schöne Zeit zu haben. Weihnachtszauber, Gerüche, Geschmäcker, schöner Weihnachtsbaum und so weiter und so fort. Aber die eigentliche Funktion, der eigentliche Zauber, die eigentliche Magie, nämlich wirklich der Geburt von Gottes Sohn zu gedenken, das machen heutzutage ganz, ganz viele Menschen nicht mehr. Also Christen natürlich schon noch, aber Menschen, die eben, wie es auch mir gegangen ist, christlich aufgewachsen sind oder einfach halt in einer christlich, ja, geprägten Kultur leben, die aber nicht mehr an das Christentum glauben wollen oder können, weil es einfach zu stark in Konflikt mit der Naturwissenschaft steht. Und da sehen wir eben sehr schön, ne, diese Entzauberung, die einfach durch die Rationalität passiert ist. Und das sehen wir jetzt auch in der Wissenschaft. Also die Wissenschaft, das ist ja natürlich der große Vorteil, dass sie einfach sehr gut funktioniert, indem sie einfach empirisch arbeitet, indem sie sagt, okay, Versuch und der Versuch muss reproduzierbar sein und alles, was ich nicht messen kann, das schaue ich mir gar nicht an. So. Hat aber auch den Nachteil, dass einfach alles als, ja, weggeschoben wird, was eben man nicht messen kann. Und es ist aus meiner Perspektive zumindest völlig klar, dass diese Welt einfach, dieser Kosmos so unendlich reichhaltig ist und vor allem so unendlich vielseitig, dass wir gar nicht alles wahrnehmen können. Also wir haben ja nur diese 5 Sinne und die sind beschränkt und selbst auch unsere Messmöglichkeiten sind auch beschränkt. Das sehen wir auch im Laufe unserer Wissenschaftsgeschichte, dass sich der Erfahrungshorizont immer mehr vergrößert. Am Beginn der Wissenschaft, ja, da sind die ersten Teleskope entstanden, dann konnte man gerade mal so ein bisschen rumgucken in unserem Sonnensystem. Auch hier der Mikrokosmos wurde langsam erforscht, ne, Mikroskope und so weiter, aber wir sehen ja schon in den letzten paar hundert Jahren, dass unser Horizont so viel größer wurde, weil einfach unsere Messinstrumente besser wurden. Ja, wir können jetzt bis zum Urknall gucken, wir können diverse andere Galaxien betrachten, wir können ganz, ganz tief in die Materie hineinschauen, aber, riesengroßes Aber, die Messinstrumente sind immer noch beschränkt und in 100 Jahren werden wir viel, viel mehr wissen als heute und in 200 Jahren, 300 Jahren so. Ne? Du kriegst den Punkt, glaube ich. Also es ist einfach grundsätzlich kritisch aus meiner Perspektive zu sagen, okay, alles, was ich nicht sehen kann oder halt, ne, messen kann, wahrnehmen kann, gibt es nicht. So, ne? Sondern eher, meine Perspektive ist eher zu sagen, okay, da ist noch so unendlich viel zu entdecken da draußen und ich werde mich hüten zu sagen, oh, nö, gibt's nicht. Naja, jedenfalls das Problem an der Wissenschaft, alles wird weggeschoben und eben auch, also was nicht rational greifbar ist und da ist eben auch leider der Mythos hier ganz, ganz stark drunter gefallen. Wir erinnern uns nochmal, ne? Es geht um Wahrheit. Wie wird Wahrheit konstruiert? Und heutzutage wird Wahrheit über Wissenschaft konstruiert. Also, ne, es gibt Studien, es gibt Experimente, die können sagen, was wahr ist. So. Der Mythos war früher ursprünglich eigentlich die grundsätzliche Wahrheit, die grundsätzliche Erzählung von Wahrheit. Also das Wort Mythos an sich können wir uns ja, wenn wir das anschauen, hat einen kompletten Bedeutungswandel erfahren. Früher für den traditionellen Menschen war das die Wahrheit an sich. Na, also das war die Geschichte, wie die Welt entstanden ist und das hat einfach die ganze Welt erklärt. Und für uns heute, wenn wir sagen, etwas ist mythisch oder boah, ich glaube, das ist ein Mythos, ist genau das Gegenteil. Also etwas, das nicht stimmt, etwas, was den Fakten widerspricht, was unwahr ist, was fantastisch ist. Und das bezeichnet schon sehr, sehr stark, was genau hier eigentlich passiert ist, weil diese ursprüngliche Geschichte des Menschen, die aus dieser Sehnsucht entstanden ist, so hey, boah, ich erkenne, ich reflektiere, wow, krass, ich lebe, what the fuck, ja, und dann sich irgendwie zu erklären, warum lebe ich denn eigentlich, wie ist das Ganze entstanden und warum bin ich hier und was sollte ich denn jetzt am besten tun, das wurde eben früher über mythische Geschichten gewährleistet, die intuitiv empfangen wurden und diese mythischen Geschichten sind für uns heutige Menschen einfach unwahr. Sind für uns einfach, ja, Phantasmen, die, ja, nö, stimmt einfach nicht. Nein, wir wissen heutzutage, wie die Welt funktioniert, nämlich Wir haben die Naturwissenschaft, wir kennen die Naturgesetze und, und. Ja, alles schön und gut. Es funktioniert ja auch sehr gut, deswegen funktioniert unsere Technik auch. Das große Problem daran ist aber, dass wir eben uns selbst rausgenommen haben aus der ganzen Geschichte. Denn die Wissenschaft an sich, die produziert zwar ganz viel Wissen, sie erklärt uns, wie die Welt funktioniert, aber sie gibt keine Antworten auf das Warum. Sie erklärt uns nicht, warum wir leben und was wir Menschen mit dem Ganzen zu tun haben. Die großen Sinnfragen allerdings, also die großen Warum-Fragen, warum existieren wir? Wo kommen wir her? Also was war vor dem Urknall? Was passiert nach dem Tod? Was bin ich denn eigentlich in der Tiefe? Also jenseits von meinem Verstand, von meinem Körper, von meinen Gefühlen. Das sind alles Bereiche, die letztlich nicht messbar sind. Deswegen werden sie ja leider ausgeklammert von der Wissenschaft. Aber darauf brauchen wir Antworten, sonst haben wir kein Warum. Und das ist eben dieses Kernproblem im Kontext von Mythos und Wissenschaft, weil die Wissenschaft kein Warum mehr liefert, weil sie einfach die Dinge nicht betrachtet, die sie nicht messen kann. Ja, ein großes Problem dabei ist einfach, dass sie uns nicht mehr mit unserer Welt verbindet, mit dem Kosmos, in dem wir leben. Und dass sie nicht mehr sinnstiftend ist. Da kommen wir dann auch später noch darauf zurück. Der Witz ist aber eigentlich, dass Wissenschaft in der Tiefe auch nicht 100% objektiv ist, sondern dass sie auch immer von subjektiven Menschen gemacht wird, die letztendlich eine ganz spezifische subjektive Fragestellung an die Natur herantragen und dadurch auch eine ganz spezifische Antwort von der Natur erhalten. Und auch Quantenphysik ist nicht objektiv oder hat gezeigt, dass Wissenschaft eigentlich in der Tiefe nicht objektiv ist, also dass wir über die grundsätzlichen Zustände der Elementarteilchen gar keine objektiven Aussagen treffen können, weil die einfach, ja, weil sich das unserem Blick entzieht, beziehungsweise weil allein schon der Blick auf die Dinge verändert. Und Objektivität an sich deswegen eh eine Utopie ist. Naja, und nicht Quantenphysik, sondern Wissenschaft an sich ist letztendlich, auch wenn sie für viele Menschen nicht so einen Charakter hat, aber wenn man sich wirklich in der Tiefe mit Wissenschaft beschäftigt, hat sie eigentlich auch einen mystischen Charakter. Also ich habe ja gerade schon von der Quantenphysik gesprochen und genau diese Erkenntnisse, dass sich die Elementarteilchen unserer Beobachtung anpassen, ist auch schon hochgradig mystisch. Oder auch zum Beispiel die Erkenntnis, dass Materie zu 99,9% aus nichts besteht. Und der Rest tanzende Energie ist, also einfach nur, ja, zumindest ist es die Stringtheorie, einfach tanzende Energiefäden, die sich gegenseitig abstoßen. Also allein das ist ja auch schon unfassbar abgefahren und letztlich ja auch dann wieder die Frage, okay, wo kommt denn diese Energie wieder her? Was ist denn diese Energie? Was zum Teufel ist eigentlich Energie? Auch Astrophysik, so, hä? Was ist ein schwarzes Loch? Wo kommt der Urknall her? Was war davor? Und so weiter. Das sind alles Fragen, beziehungsweise Erkenntnisse, die eigentlich noch mehr Fragen aufwerfen und die auch hochgradig mystisch sind und auf die wir auch in ganz vielen Bereichen noch keine Antworten haben. Aber wir bewegen uns eben, zumindest der Otto Normalbürger, ganz oft in dieser Komfortzone der Alltagsrealitätsblase, die uns einfach alles schön erklärt und wo wir uns keine großen Fragen mehr stellen müssen, weil es ja auch anstrengend ist für unser Bewusstsein. Ja, aber die eben auch recht sinnentleert ist, weil sie uns kein Warum liefert. So. Und damit kommen wir auch zur eigentlichen Funktion des Mythos. Warum ist es denn so wichtig, dass wir ein Warum haben? Warum ist es denn so wichtig, dass wir verbunden sind für unser Leben, für unser Bewusstsein? Also ursprünglich hat der Mythos dem Menschen die Möglichkeit geliefert, in die heilige Zeit einzutreten. Heilige Zeit, das hat jetzt nichts mit Kirche zu tun oder irgendwie mit Shishi, Zauber, Zauber, sondern heilig meint vielmehr, etwas zu heilen, etwas ganz zu machen. Und die große Herausforderung, die wir Menschen ja haben, ist, dass wir uns als getrennt empfinden. Beziehungsweise, dass wir ja auch erkennen müssen, okay, diese Welt hat einfach verschiedene Bereiche. Hier meine Innenwelt, die Außenwelt, okay, ich bin irgendwie hierher gekommen auf diesen Planeten, in dieses Leben, aber ich muss auch irgendwann wieder gehen. Wo gehe ich denn hin? Also es gibt ganz viele Übergänge und es gibt ganz viele Grenzen und wir sehnen uns in der Tiefe danach, verbunden zu sein. Ja, also das ist das Urtrauma der Trennung, das wir Menschen in uns tragen, das allein schon auch durch unsere Geburt entstanden ist. Ja? Also wir wachsen ja auf in dem Körper unserer Mutter. Jeder Mensch wächst im Körper seiner Mutter und ist verbunden mit allem, ist wirklich eins mit allem, mit dem anderen Körper, muss nichts tun. Das ist hier der ursprüngliche Garten Eden, muss nicht mal atmen. Naja, und irgendwann muss er da raus. Und allein schon diese erste traumatische Trennungserfahrung ist wirklich ja symptomatisch für grundsätzlich das Dilemma unseres Daseins. Weil wir werden eben getrennt von dieser Ureinheit. Und wir wissen ja bis heute auch nicht, wo Bewusstsein herkommt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Bewusstsein nicht einfach entsteht, während das Gehirn entsteht, sondern dass letztendlich sich das Bewusstsein in unseren Körper hinein ergießt, dass letztendlich unser ganzer Körper wie ein Empfänger, wie ein dreidimensionaler biologischer Raumzeitroboter ist, in dem sich Bewusstsein manifestiert. Und dieses Bewusstsein muss ja auch irgendwo herkommen. So, ne? Und ich persönlich bin der Meinung, aber das ist jetzt der intuitive Bereich, ja, das ist, sind keine Hard Facts, dass dieses Bewusstsein letztendlich ja auch aus einer Ureinheit kommt. Und von der werden wir auch getrennt, beziehungsweise sind wir eigentlich nicht wirklich, aber wir empfinden uns als getrennt, weil wir so assoziiert sind mit unserem menschlichen Dasein. Und ein Mythos hat eben diese grundsätzliche Leistung, dass er diese Trennung überwindet, dass er uns heilt, dass er uns ganz macht, dass er diesen ursächlichen Schmerz unseres Bewusstseins, dass wir uns als getrenntes Wesen empfinden, überwindet und uns selbst ja wirklich ganz macht. Was es auch schön veranschaulicht, finde ich, ist die Metapher, also wenn man nämlich keinen Mythos hat, wenn man es nicht schafft, eine Verbindung herzustellen mit dem großen Ganzen, mit dem Universum an sich tatsächlich, ja, dann ist das eigene Dasein nichts weiter als ein winziges, kleines, unbedeutendes Staubkorn im unendlichen Mahlstrom der Zeit. Und das ist natürlich eine Perspektive, die einen hart gesagt richtig abfuckt. So, die einen richtig viel Kraft kostet, und das Gegenteil davon wäre aber zu sagen, okay, ich fühle mich verbunden mit allem und ich bin verbunden mit der Unendlichkeit, ich bin ein Teil der Unendlichkeit, und diese Perspektive wiederum schafft unendlich viel Kraft, weil sie letztendlich sogar den Tod überwindet. Und das ist genau die große Leistung des Mythos und auch der Religion dann eben später, dass sie unser eigenes kleines menschliches Dasein mit dem großen Ganzen verbindet. Und dass ja auch das Leben des Menschen letztendlich heiligt. Also für den ursprünglichen traditionellen Menschen war wirklich alles heilig. Also auch die Arbeit. Ne? Die Arbeit ist im Einklang gewesen mit dem großen göttlichen Kreislauf des Lebens. So, ne? Der Mensch arbeitet mit der Natur, zum Beispiel diese alten Jäger- und Sammlerkulturen, die auch ganz viele Rituale gemacht haben, um zum Beispiel immer wieder die Lebendigkeit der Natur anzukurbeln, damit es dann im Frühjahr wieder ganz viele Früchte und Tiere gibt, die man jagen kann und so weiter und so fort. Also der Mensch war wirklich komplett im Einklang mit den natürlichen Bezügen und die ganze Welt war letztendlich heilig und der Mensch war im Einklang mit dieser großen heiligen Struktur. Und da hat er sich immer mehr rausgenommen und das korreliert letztendlich auch mit dem Fall aus dem Paradies heraus. Und der Mensch hat sich immer mehr getrennt von der Natur und von den großen heiligen Bezügen. Und wo wir jetzt sind heutzutage ist, dass wir eine ganz klare Trennung haben zwischen Arbeitszeit, Freizeit, und für die wenigsten Menschen ist wirklich die Arbeit, die sie verrichten, etwas Heiliges. Also etwas, wo sie sagen, okay, in meiner Arbeit erkenne ich, dass ich letztendlich meinem, weil das ist für mich ganz wichtig, ne? Jeder Mensch hat ja seine eigene Wahrheit, meinem großen heiligen Plan folge. Und das führt natürlich dazu, dass ganz viele Menschen sehr frustriert sind. Also, dass sie letztendlich ja eben nicht mehr diese großen Benefits dieser Verbindung eben haben, dieses heiligen Weltbildes. Und was muss man da machen? Ne? Weil man sich eigentlich denkt, okay, irgendwie macht das alles keinen Sinn und irgendwie geht mir das alles auf die Nerven und habe eh keine Antworten auf die großen, also warum ich hier bin und was das Ganze soll. Dann lenkt man sich ab. Ne? Man versucht, diesen ursächlichen Schmerz eben nicht wahrzunehmen. Und das ist genau das, was in unserer modernen Kultur ganz viel passiert. Nämlich, dass wir uns sehr stark ablenken. Also diese ganze Freizeitkultur, diese ganzen Zerstreuungen, die sich ja erst in den letzten paar hundert Jahren entwickelt haben, hier Literatur ganz viel. Das war noch, ist ja noch eine recht ursprüngliche Geschichte, aber jetzt auch diese ganzen modernen Unterhaltungsmedien. Also hier Fernsehen, Musik und. Das ist alles letztendlich ein Zeichen dafür, dass wir Menschen flüchten wollen aus unserer normalen Realität, die uns eben nicht mehr mit Sinn versorgt, die eben nicht mehr diese Qualitäten hat, die diese heilige Zeit hat, dass sie uns einfach verbindet mit dem großen Ganzen und dass sie uns Sinn stiftet. Und das Interessante ist, dass in diesen Freizeitaktivitäten, in diesen Zerstreuungen ähnliche Mechanismen greifen. Denn wenn wir uns in diese Zerstreuungen reinbegeben, dann verändert sich die Zeit auch. Das Zeiterleben verändert sich und also, ne, wenn wir uns einen Film anschauen, ganz spannend ist ja zum Beispiel auch, ne, ganz viele Filme sind ja auch oft, die spielen ja genau auch mit diesen irrationalen Sachen, die wir ja wegverbannt haben, mit diesen magischen Sachen, verzauberten Sachen, ne, Harry Potter, die ganze Superheldengeschichte. Also wir sehnen uns eigentlich nach diesen besonderen Dingen im Leben. Und in unserer Freizeit, in unserer Fantasie gönnen wir uns, dass wir uns damit verbinden. Dann gehen wir aber wieder raus und im wirklichen Leben gibt es das alles ja gar nicht. Und das ist total spannend, weil eigentlich, wenn wir in die Tiefe schauen, ich habe es vorher auch gerade kurz gesagt, ist eigentlich tatsächlich alles magisch. Also Quantenphysik, die Materie an sich, wo kommt das Ganze her, das Universum und so weiter. Also wir leben wirklich in einem abgefreakt, verzauberten magischen Kosmos. Aber in unserem Alltag merken wir das gar nicht mehr. Und in unserer Freizeit müssen wir uns dann wieder mit Magie versorgen. Und ja, das ist natürlich eine ganz, ganz absurde Geschichte. Und die führt eben dazu, dass ganz viele Menschen die Kraft, die eigentlich ein Mythos spendet, die eben eigentlich ein Weltbild, das uns in der Tiefe verbindet mit dem großen Ganzen spendet, nicht mehr haben. Und deswegen total, ja, man könnte sagen, seelisch ausgemergelt sind. Denn es ist nämlich so, ich habe ja gesagt, wir werden uns auch Sinn nochmal anschauen und das machen wir jetzt. Also Sinn ist eben etwas ganz Wichtiges für uns. Also unser Bewusstsein, unsere Seele sucht nach Sinn. Und Sinn entsteht immer dann, wenn wir uns verbunden fühlen. Also grundsätzlich, es gibt ja auch das Konzept der Salutogenese, das er beschreibt, was macht Menschen gesund oder wie entsteht Gesundheit. Und das besteht aus drei Sachen, nämlich Verständnis, Sinn und Machbarkeit. So, und die Grundlage für einen Sinn ist erstmal Verständnis, also dass ich erstmal mir die Welt, in der ich bin, erklären kann. Und dass das Ganze Sinn macht und dass ich dann das Gefühl habe, ah, und ich kann irgendwie damit handeln, ich kann das Ganze bewältigen oder ich habe eine Machbarkeit in meinem Leben. Und dieses Verständnis allein reicht aber nicht aus, sondern es letztendlich ein tiefer Sinn entsteht dann, wenn über dieses Verständnis, also über diese Erklärung, die ich mir von der Welt gebe, Verbindung entsteht. Also wie ich es ja gerade mit dem Mythos geschildert habe, wenn ich mich verbunden fühle mit der Welt. Für viele Menschen ist ja zum Beispiel auch der Sinn ihres Lebens, okay, ich möchte mich um die Menschen um mich herum kümmern, ne? Um meine Kinder zum Beispiel, um meine Partnerin, meinen Partner, meine Mutter, was auch immer, ne? Auch dann fühle ich mich verbunden, ich fühle mich verbunden mit den anderen Menschen. Wir haben aber noch andere Ebenen, mit denen wir uns eben aus meiner Perspektive ganz tief verbunden fühlen sollten, nämlich zum einen den Kern unseres Daseins, unsere Seele, unsere Essenz und zum anderen aber auch die Welt an sich, das große Ganze, den Kosmos. Und wenn wir auf diesen drei Ebenen ganz tief verbunden sind, dann entsteht ein Sinn, der wirklich allumfassend ist. Ja? Also der wirklich sogar über den Tod hinausgeht, der sogar dem Tod einen Sinn gibt. Und das ist natürlich ein Sinn, der wahnsinnig viel Kraft spendet. Und genau diesen Sinn hat früher der Mythos gespendet. Und jetzt haben wir aber keine Mythen mehr. Und deswegen haben ganz viele Menschen diesen Sinn nicht mehr. Und das ist natürlich ein großes Problem. So, jetzt ist die Frage, shit, was machen wir denn mit diesem großen Problem? Ich habe es ja auch schon geschildert, wir haben leider einfach diese Limitation unserer Sinne, dass wir einfach nicht die ganze Welt erfassen können. Und selbst wenn wir heutzutage wissenschaftlich arbeiten und reproduzierbare Ergebnisse konstruieren können, sehen wir trotzdem immer noch nicht alles. So, was also jetzt machen? Wir können uns nicht allein auf die Wissenschaft verlassen, weil sie einfach wesentliche Bereiche unserer Existenz nicht betrachtet. Und auf der anderen Seite wollen wir aber auch nicht wieder zurückfallen in die absolut magische und irgendwie, ja, komplett komplett naive, nicht rationale Betrachtung der Welt. Der Witz ist aber, die beiden Sachen schließen sich eigentlich gar nicht aus, sondern im Gegenteil, wir können diese beiden Perspektiven miteinander verbinden und das ist genau das, wofür ich plädiere. Also auf der einen Seite wirklich einen rationalen, kritischen Geist, kritischen Verstand und damit auch die Welt wirklich kritisch zu erfassen. Auf der anderen Seite aber gleichzeitig auch unserer eigenen Intuition nicht einfach grundsätzlich zu misstrauen und sie wegzuschieben, sondern im Gegenteil. Also alle Fragen, die wir nicht empirisch beantworten können, die können wir ja letztendlich nur intuitiv beantworten. Und wenn wir uns die Wissenschaft anschauen und auch die großen Erkenntnisse der Wissenschaft, dann sehen wir, dass auch diese Menschen eigentlich genauso gearbeitet haben. Ja, also ein Newton, der unter dem Baum liegt und ewig lang über die Natur der Welt nachdenkt und auf einmal, ne, sieht er diesen Apfel und er hat die intuitive Erkenntnis, ja, genau so ist es. Ne? Also er hat es nicht erst gemessen und dann hatte er die Erkenntnis, sondern er hat in sich eine intuitive Erkenntnis gehabt und die hat er dann ausprobiert und es hat gestimmt. So, ne? Und so ist es auch bei ganz vielen anderen Erkenntnissen in der Naturwissenschaft, ne? Also Quantenphysik, Heisenberg, Einstein und so weiter. Letztendlich sind alle großen Erkenntnisse der Naturwissenschaft erstmal durch intuitive Geistesblitze, intuitive Ideen des Forschenden entstanden. Und genauso sollten wir auch letztlich mit den mystischen Fragen unseres Lebens vorgehen. Wir sollten unsere Intuition kultivieren und sollten unsere intuitiven Erkenntnisse einfach kritisch anhand unseres alltäglichen Lebens erproben. Also funktioniert es? Tut es mir gut? Stiftet es Sinn für mich? Ist es gut für mich und für die Menschen um mich herum und letztendlich auch für die ganze Welt? Ne? Also letztlich, ja, da kommen wieder die ganzen Stichworte Umwelt und so weiter und so fort. Und wenn wir so vorgehen, dann haben wir eigentlich gar kein großes Problem, sondern wir können letztendlich diese verschiedenen Lampen, die wir haben, also ich finde, das ist eine schöne Metapher, also wir Menschen haben dieses Dasein und wir haben verschiedene Erfahrungsebenen, wir haben unseren Verstand, wir haben unsere Gefühle, wir haben unseren Körper, aber wir haben auch unsere Intuition. So, und das ist alles wie verschiedene Lampen, mit denen wir die Wirklichkeit ausleuchten können. Und es macht natürlich Sinn, alle diese Lampen zu benutzen. Also nicht einfach nur den Verstand zu benutzen und zu sagen, nö, die Lampe der Intuition, die benutze ich nicht, weil die ist böse, das habe ich gelernt. Sondern nee, ist ja Bullshit, ich habe die Lampe, wieso sollte ich sie nicht benutzen? Ne? Und je mehr Lampen wir benutzen, desto vollständiger wird natürlich das Bild. Und dazu möchte ich dich ganz herzlich einladen, alle deine Wahrnehmungslampen, Wahrnehmungsmöglichkeiten hier in diesem Leben zu benutzen und dadurch ein für dich möglichst vollständiges Bild zu bekommen. Denn hier passt die Elefantenparabel wieder sehr schön. Letztendlich sind wir Menschen einfach wie Blinde, die um einen Elefanten herum stehen und versuchen zu erkennen, okay, was ist es denn eigentlich? Es gibt ja diese Parabel, dass hier einst ein weiser König die schlauesten Menschen hier in seinem Land einberufen hat und einfach prüfen wollte, wie schlau sind die denn wirklich? Und er hat einen Elefanten hingestellt, hat all diesen Menschen, Männern und Frauen, die Augen verbunden und hat gesagt, so, jetzt erzählt mir doch mal bitte, was ist es? Und jeder von diesen weisen Menschen ist an einen Teil des Elefanten herangegangen und hat einen Teil eben ja berührt und ertastet und hat versucht herauszufinden, so, hey, was ist das denn eigentlich? Und einer ist am Schwanz gestanden und hat gesagt, ja, ganz klar, das ist ein Seil. Der andere steht am Ohr und sagt, boah, ja, du, ganz klar, das ist ein Fächer. Wieder ein anderer am Stoßzahn, nein, es muss ein Speer sein. Ich glaube, du kriegst den Punkt. Also jeder sieht nur einen kleinen Teil der Wirklichkeit und nicht die ganze Wirklichkeit. Und dementsprechend glaubt er natürlich, also sein Ausschnitt der Wirklichkeit ist die Wirklichkeit, aber nein, so ist es nicht. Es ist einfach nur ein kleiner Ausschnitt und es macht am allermeisten Sinn, dass sich diese Weisen danach austauschen und alle Perspektiven zusammenführen. Und genau dazu lade ich auch dich ein. Also letztlich nicht nur eine Art, ja, die Wirklichkeit wahrzunehmen, nur die Wissenschaft oder nur die Esoterik oder whatever, sondern letztendlich alles miteinander zu verbinden. Und nur dann kriegen wir ein möglichst umfassendes Bild, das natürlich letztlich am Ende auch noch nicht die Wirklichkeit selbst ist, sondern einfach nur unser beschränkter, kleiner, menschlicher Ausschnitt. Der aber, wie gesagt, hoffentlich die ursprüngliche Funktion des Mythos erfüllt, indem er uns verbindet mit der Welt und dadurch einfach einen ganz tiefen Sinn stiftet und uns dadurch jeden Tag aufs Neue Kraft, Freude und Zuversicht für unser Leben gibt. Ja, und damit sind wir am Ende der heutigen Episode. Ich wünsche dir frohe Weihnachten und alles Liebe und ein wunderschönes neues Jahr und freue mich darauf, ja, dich hier ganz bald wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann, mach's gut. Tschüss. Das war eine Episode aus dem Podcast Miracle Mind mit Jakob Fuchs. Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und mir so die Gelegenheit schenkst, dein Leben